Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 1. Samuel-Buch, Kapitel 30, von Vers 6 an. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, und sprach zu dem Priester Abjatar, dem Sohn Ahimelechs: Bringe mir den Ephod her. Und als Abjatar den Ephod zu David gebracht hatte, befragte David den Herrn und sprach: Soll ich dieser Schar nachjagen und werde ich sie einholen? Er sprach: Jage ihr nach, du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Da zog David hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren, und als sie an den Bach Besor kamen, blieben etliche zurück. David aber und 400 Mann jagten der Schar nach, die 200 Mann aber, die zurückblieben, waren zu erschöpft, um über den Bach Besor zu gehen. Und sie fanden einen Ägypter auf dem Felde, den führten sie zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken und gaben ihm ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich, denn er hatte in 3 Tagen und 3 Nächten nichts gegessen und kein Wasser getrunken. David sprach zu ihm: Zu wem gehörst du und woher bist du? Er sprach: Ich bin ein junger Ägypter, eines Amalekiters Knecht, und mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde vor 3 Tagen krank. Wir sind eingefallen in das Südland der Kreter und in Juda und in das Südland Kalebs und haben Ziklag mit Feuer verbrannt. David sprach zu ihm: Willst du mich hinführen zu dieser Schar? Er sprach: Schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten, noch in meines Herrn Hand übergeben wirst, so will ich dich hinführen zu dieser Schar. Und er führte ihn hin. Es gehört mit zu den wunderbarsten Eigenschaften der Gnade Gottes in Christus Jesus, dass Gott seine Kinder, die sich auf eigenen Wegen verirrt haben, immer wieder einholt und zu sich selbst zurückbringt. Und so war es auch bei David, der 16 Monate lang im Philisterland seinen eigenen Weg ging. Gott holte ihn ein und Gott stellte ihn. Er trieb ihn derart in die Enge, dass er nicht ein- noch aus wusste. Als er in Ziklag buchstäblich vor einem Aschenhaufen stand und alles, was ihm lieb und wert war, verloren hatte, und als seine eigenen Leute ihn steinigen wollten, da wandte er sich wieder seinem Gott zu. David aber, so heißt es hier, stärkte sich in seinem Gott, in dem Herrn, seinem Gott. Wir haben damals gesagt, das beinhaltet mit Sicherheit, dass David Buße getan hat, dass er sich darunter gebeugt hat, dass er eigene Wege gegangen war. Und es gibt keine Erneuerung, keine Belebung unseres Verhältnisses zu Gott und auch unseres Verhältnisses zu anderen Menschen ohne Buße. David tat Buße. Es kam bei ihm zu einer Sinnesänderung. Es kam dahin, obwohl es hier nicht ausdrücklich erwähnt wird, dass er sagen konnte, bekennen konnte vor seinem Herrn: Ich bin eigene Wege gegangen. Ich habe gegen dich gesündigt. Vergib mir bitte. Und das war das Werk Gottes an seiner Seele. Es ist nicht selbstverständlich, dass David hier zur Umkehr kam. Gott hätte ihn auch laufen lassen können. Aber seine Erwählten lässt Gott nicht laufen. Auch da, wo sie Wege gehen, die nicht gut sind vor ihm, vor Gott, lässt er sie nicht los, begleitet sie auf diesen Ungehorsamswegen und führt sie dahin, dass sie wieder zur Umkehr kommen, dass sie zur Buße kommen. Als zu Pfingsten die vielen Menschen von der Predigt des Petrus getroffen wurden, da fragten sie: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Wir haben den Messias Gottes verworfen, den Sohn Gottes, was sollen wir jetzt machen? Und Petrus antwortete ihnen: Tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das war das Werk des Heiligen Geistes an ihren Herzen, dass sie zur Sinnesänderung kamen und dass sie es zutiefst bereuten, dass sie den Messias, nämlich den Sohn Gottes, verworfen hatten. Später bezeugt Petrus vor dem Hohen Rat Folgendes, Apostelgeschichte Kapitel 5. Lloyd-Jones hat übrigens gesagt, dass wir immer wieder in der Apostelgeschichte lesen sollten. Da haben wir es zu tun mit dem Wehen des Heiligen Geistes in der ersten Gemeinde. Das kann uns ganz neu auch innerlich ansprechen, bewegen und auch beleben. Apostelgeschichte Kapitel 5, die Verse 30 bis 32. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Vorher heißt es, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben, das heißt, Buße ist ein Geschenk Gottes, ist eine Gnadenwirkung Gottes an den Herzen der Menschen. Und Buße, wahre Buße, geschieht nicht unter dem Anspruch des Gesetzes. Das Gesetz kann uns von der Sünde überführen, aber zerbrechen kann das Gesetz unsere Herzen nicht. Zerbrechen kann nur die Gnade Gottes in Christus unsere Herzen, dass wir uns tief beugen vor Gott und bereuen, was wir getan haben, was Gott entgegen war, was ihn beleidigt hat. Wahre Buße also ist kein Werk des Menschen. Das ist immer wieder wichtig, dass wir das sehen, wenn wir aufgefordert werden, bestimmte Dinge zu tun, wenn wir dazu ermahnt werden in der Bibel, dass wir immer davon ausgehen, das ist nun das Werk Gottes an meiner Seele, dass das auch geschieht, dass ich das überhaupt tun kann. Kein Mensch kann von sich selbst aus Buße tun, seinen Sinn verändern, auf Gott ausrichten, sich selbst als verlorener Sünder vor Gott erkennen. Das kann kein Mensch von sich aus. Der Mensch kann wohl seine falsche Gesinnung und sein falsches Verhalten bereuen, weil er die Folgen davon zu spüren bekommt. Das ist wohl möglich. Das ist rein menschlich, seelisch möglich. Er kann die Bosheit seines Herzens aber nicht bereuen um Gottes Willen, weil er gegen Gott gesündigt hat, weil man sich gegen Gott aufgelehnt und ihn verunehrt hat, weil man ihm Schande bereitet hat und unbedingt der Vergebung Gottes bedarf. Dazu ist der Mensch von Natur aus nicht in der Lage. Das ist ein Werk Gottes durch den Heiligen Geist gewirkt. Jede Sünde ist eine Missachtung des göttlichen Willens, ist eine Missachtung der Gebote Gottes. Jede Sünde, auch wenn wir schuldig werden aneinander, werden wir in erster Linie an Gott schuldig. Das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Ich erinnere immer wieder an das Wort Davids aus Psalm 51, an dir allein habe ich gesündigt und Unrecht vor dir getan. Wenn wir einen Menschen verletzen, wenn wir lieblos mit ihm umgehen, wenn wir uns über ihn ärgern, wenn wir böse über ihn reden, dann versündigen wir uns an Gott selbst, der gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist eine Übertretung seiner Gebote. Er liebt die Menschen, die er geschaffen hat und für die er in Christus Jesus am Kreuz gestorben ist. Er liebt sie. Und jede Verletzung des anderen ist eine Verletzung Gottes. Da haben wir es immer und in jedem Fall mit Gott selbst zu tun. Und von ihm brauchen wir Vergebung dafür. Und er ist immer bereit zu vergeben. Das ist das Große. Menschen mögen uns bestimmte Dinge nachtragen. Sie mögen verbittert sein. Sie mögen unversöhnlich mit uns umgehen. Das gibt es immer wieder. Aber Gott ist immer bereit zu vergeben. Schon bevor wir bereit sind, unsere Sünde zu bekennen, hat Gott ein versöhntes Herz uns gegenüber. Ein Herz voller Liebe und Erbarmen. Ein Mensch, der so oder auch mit anderen Worten vor Gott bekennt: Herr, es tut mir leid, dass ich dich so verunehrt habe und dass ich dir so wehgetan habe. In mir ist eine schreckliche Neigung, das zu lieben, was du hast, und das zu hassen, was du liebst. Das ist eine sündige Neigung, die ich habe in meinem Herzen, die mich ständig begleitet, mein ganzes Leben lang. Die werde ich nie los. Bis zu dem Augenblick, da der Herr mich zu sich ruft, mich heimholt zu sich, mich vollendet. Dann werden wir diese sündige Natur los. Damit haben wir ständig zu tun. Wir sind verkehrt von Natur aus. Wir denken anders, als Gott denkt. Und wir können das nicht ändern. Im Alten Testament gibt es ein Wort, das das so schön deutlich macht. Kann auch ein Panther oder ein Leopard sein Fell verändern? Kann es seine Flecken verändern? Das ist unmöglich. So können wir uns auch nicht verändern. So wie wir von Natur aus sind, unser alter Mensch ist und bleibt derselbe. Er ist unveränderlich böse in sich selbst. Wir können das also nicht ändern, das darf ich zugeben. Bitte vergib mir, rechne mir das nicht zu. Sei mir Sünder gnädig um Jesu willen. Und wer so Buße tut, durch die Wirkung des Heiligen Geistes, der empfängt durch den Glauben an Jesus, durch den Glauben an seinen stellvertretenden Opfertod, Vergebung, Befreiung von der Macht der Sünde und eben auch die Kraft des Heiligen Geistes, zu einem Leben, das Gott verherrlicht. Da dürfen wir mit der Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben rechnen. Wenn der Heilige Geist dieses Werk am Herzen eines Menschen tut, dann tut er es aufgrund der Tatsache, dass unser Herr Jesus Christus an unserer Stelle nicht nur unsere Sünde getragen hat, sondern auch unsere Sünde um Gottes Willen bereut hat. Er hat sich, wir erinnern uns daran, an unserer Stelle der Bußtaufe Johannes des Täufers unterzogen. Er hatte das ja gar nicht nötig. Und die Reaktion, als der Herr Jesus sich taufen lassen wollte von Johannes dem Täufer, die Reaktion des Johannes ist durchaus verständlich. Du willst dich von mir taufen lassen, das ist eine Bußtaufe. Das hast du doch gar nicht nötig, dich von mir taufen zu lassen. Und dich auf eine Stufe zu stellen mit den Sündern. Aber Jesus hat es getan. So muss alle Gerechtigkeit erfüllt werden, so hat er gesagt. Das heißt, das, was ich jetzt tue, tue ich stellvertretend für die Menschen. Ich beuge mich vor Gott. Ich demütige mich vor Gott. Als hätte ich all das getan, was die Menschen getan haben. Und ich bereue diese Sünde um Gottes Willen, weil Gott dadurch entehrt worden ist. Und genau das finden wir prophetisch ausgedrückt im Psalm 69, Vers 10. Darauf nimmt übrigens Paulus Bezug im Römerbrief, Kapitel 15. Da wird deutlich, die Schmähungen, mit denen wir Gott geschmäht haben, die hat Jesus auf sich genommen. Die Beleidigungen, die Beschimpfungen, wodurch wir Gott entehrt haben, hat der Herr Jesus Christus auf sich genommen. Und hat die Ehre Gottes wiederhergestellt. Das ist wunderbar. Im Grunde genommen können wir Gott gar nicht mehr entehren. Seine Ehre ist durch das, was Jesus getan hat, stellvertretend für uns wiederhergestellt worden. Und doch können wir Gott natürlich betrügen. Aber es ist so tröstlich zu wissen, durch den Herrn Jesus Christus, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz und durch seine herrliche Auferstehung und Erhöhung, ist Gott für alle Zeit verherrlicht worden. Nun darf ich mich da durch den Glauben mit einbeziehen lassen. Ohne eine solche vom Heiligen Geist gewirkte Buße, Sinnesänderung, gibt es keinen echten Anfang im Glaubensleben. Und ich befürchte, dass manche diesen Anfang durch Buße, durch wirkliche Buße, wie tief sie auch immer gewesen sein mag, Sündenerkenntnis, Gnadenerkenntnis, dass manche diesen Anfang gar nicht recht gemacht haben. Übrigens sagten die Väter des Glaubens damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, als die sogenannte Pfingstbewegung aufkam, sie sagten, die Ursache dafür, dass dieser Geist Einzug halten konnte in der Gemeinde Jesu, die Ursache dafür ist ein oberflächliches Verständnis von Bekehrung und Wiedergeburt. Mangel an Sündenerkenntnis auch, das gehört ja da hinein. Und da kann dieser falsche Geist, dieser Pseudo-Pfingstgeist anknüpfen am alten, fromm gemachten Menschen, am alten Adam. Wo das nicht geschehen ist, wo nicht tiefe Beugung unter unsere Sündhaftigkeit geschehen ist, da haben die anderen Geister Raum. Da gibt es keinen echten Anfang im Glaubensleben. Und es gibt auch keinen neuen Anfang in unserem Glaubensleben ohne wahre Beugung vor Gott, ohne Sinnesänderung, ohne Buße, Bekenntnis unserer Schuld und Sünde. Wer sich bessern will, ohne sich zuvor wegen seines Versagens vor Gott zu demütigen, bleibt im eigenen Wesen stecken. Und ich habe ja bereits darauf hingewiesen, es war wohl am vergangenen Sonntag, dass wir alle dazu neigen, uns verbessern zu wollen. Wir haben etwas falsch gemacht und wollen es nun besser machen. Aber Gott lässt sich darauf nicht ein. Gott schenkt auch dann seine Kraft nicht dazu, dass Veränderungen geschehen in unserem Leben. Die Kraft Gottes wird nur da wirksam durch den Heiligen Geist, wo wir zunächst zugegeben haben, dass wir gegen Gott gesündigt haben, dass wir versagt haben, wo wir uns demütigen vor Gott. Wo wir dasselbe sagen über uns, wie Gott es sagt. Genau das ist gemeint im 1. Johannesbrief, wo es heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Dieses Sünde bekennen bedeutet vom Text her dasselbe sagen wie Gott. Wenn Gott sagt, du hast gesündigt, dann bedeutet bekennen, dass ich sage, ja, Herr, du hast recht, ich habe gesündigt. Ich sage dasselbe über mich. Ich gebe dasselbe Urteil ab über mich, wie du es tust. Und wenn das nicht geschieht, geschieht auch keine Besserung, keine Veränderung. Gott lässt sich darauf nicht ein. Da bleiben wir in unserem selbstgerechten Wesen stecken. Und nichts hasst Gott so sehr als ein stolzes Wesen. Gott ist es viel lieber, dass du mal gründlich auf die Nase fällst und darüber Buße tust und dich wieder neu freust über die Gnade Jesu und seine Vergebung, als dass es gelingt, im selbstgerechten Wesen, im umgebeugten Wesen vor Gott etwas besser zu machen. Was ja auch manchmal geschieht, manchmal gelingt es uns ja auch, es dann besser zu machen. Aber wir können Gott nichts vormachen. Wer die Buße übergeht, übergeht das Kreuzesgeschehen, übergeht die Vergebung, die Reinigung durch das Blut Jesu. Also kein Neuanfang im Glaubensleben ohne Buße, ohne Beugung vor Gott. Da wird man wieder froh über die Vergebung und Reinigung durch das Blut Jesu und zur Kraft. Und es kommt die Kraft des Heiligen Geistes ganz neu in unser Herz und Leben hinein. Das ist natürlich immer ein Sterbensweg. Ne? Wir wissen das ja auch im Umgang miteinander. Ne? Das, was einem dabei immer wieder einfällt, weil man ja auch in dieser Situation sich befindet, ist die Gemeinschaft in der Ehe. Es ist ja wunderbar, wenn Ehepartner gut miteinander umgehen, aber wenn das mal nicht der Fall war, was geschieht? Dann ist es nicht so einfach zu sagen, es tut mir leid, ich will jetzt nicht an dein Versagen denken, sondern ich denke jetzt ausschließlich an mein Versagen. Bitte verzeih mir. Das ist immer der Weg, der ein inneres Sterben bedeutet, aber wenn das geschieht und wenn dann hinzukommt, dass der andere das auch so sieht für sich, ja, dann ist das schon ein Stück Himmel auf Erden. Dann lebt man wieder von der Gnade, von der Vergebung. Dann ist die Freude wieder da und auch die Liebe zueinander ist da. Es gibt keinen anderen Weg. Dass die Liebe zunimmt in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, geht nur über Gott. Golgatha. Geht nur über Buße. Geht nicht anders. Da könnte manche Ehe gerettet werden. Neulich sagte ein Bruder am Telefon zu mir, Bruder von außerhalb, am Telefon zu mir, ja, es ist ja schon fast normal, ja. Das Christliche, ich spreche von christlichen Ehen, dass christliche Ehen geschieden werden. Vielleicht sind uns solche auch unter uns bekannt. Das ist eine ganz, ganz große Not. Das gibt es also nicht nur in der Welt, sondern es gibt es vermehrt auch in den christlichen Ehen. Und sie könnten alle ohne Ausnahme gerettet werden, wenn sie Buße täten. Davon bin ich fest überzeugt. Und glauben an die Vergebung durch das Blut Jesu. Dass solch eine Buße immer unvollkommen ist, bei dem einen geht es tiefer, bei dem anderen weniger tief, das ist eine Tatsache. Vollkommene Buße haben wir nur in der Stellvertretung Jesu. Und das ist ein Trost, wenn wir manchmal die Härte unseres Herzens spüren, wenn wir merken, wir wollen eigentlich gar nicht uns beugen und wenn wir auch merken, wir sind auch gar nicht so richtig dazu in der Lage, uns vor Gott zu beugen, dann heißt es, ohne zu fühlen, trotz der Härte unseres Herzens, im Glauben an der stellvertretenden Buße unseres Herrn Jesus festzuhalten. Und dann bekommt der Heilige Geist auf diesem Weg wieder Raum in unseren Herzen, dass unsere Herzen auch wieder anfangen zu schmelzen. Das Herz, so hat einmal Schwester Bertha Isselmann gesagt, das Herz rutscht dann nach. Das Herz rutscht nach. Halten wir fest im Glauben, auch wenn wir nichts fühlen, auch wenn wir merken, wir sind stolz und bocken gegen den Willen Gottes und wollen uns eigentlich gar nicht entschuldigen bei Gott und auch nicht beim Nächsten. Halten wir fest daran, die stellvertretende Buße Jesu, die stellvertretende Demütigung Jesu unter unsere Sünde vor Gott ist eine vollkommene und wird mir zugerechnet. Daran festhalten. Und dann kommt das andere auch in die Reihe. Und das ist immer der Weg zur ersten Liebe zurück. Wir haben uns vielleicht schon mal die Frage gestellt, ja, was bedeutet das denn eigentlich, wenn in der Offenbarung des Johannes von der ersten Liebe die Rede ist und dass der Herr so viel Wert darauf legt, dass die Gemeinde durch Buße wieder zurückkehrt zur ersten Liebe, obwohl es viele Dinge gab in der Gemeinde, die also wirklich vorbildlich waren, da können wir uns also bei Weitem dahinter verstecken. Und doch sagt der Herr, wenn da nicht Buße geschieht und wenn ihr nicht zurückkehrt zur ersten Liebe mir gegenüber, dann werde ich den Leuchter von der Stätte stoßen, dann wird diese Gemeinde bald nicht mehr existieren. Was ist denn da eigentlich mit gemeint, mit dieser ersten Liebe? Nun, es ist eben diese Beugung vor Gott, dass man sagt, Herr, ich habe dich nicht über alles geliebt. Es tut mir von Herzen leid und es gibt einen Hang in mir, dich auch nicht zu lieben. Es tut mir so von Herzen leid, vergib mir das. Und dass einem das wirklich wieder ganz groß und herrlich wird, dass der Herr Jesus uns dennoch lieb hat und dass er am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist, für unser gottloses Leben und Wesen. Wenn die Liebe Gottes zu uns, nicht unsere Liebe zu ihm, sondern die Liebe Gottes zu uns in der Erlösung durch Jesus Christus wieder zur Hauptsache wird, dann stehen wir in der ersten Liebe. Und jetzt machen wir mal einen Test. Nehmt diesen Test mit nach Hause in die Stille und fragt euch, wie es da um euch, um eure Herzen bestellt ist. Worüber kannst du dich am meisten freuen? Wofür dankst du am meisten in deinen Gebeten? Sind es die irdischen Dinge? Dürfen wir ja auch als wunderbare Segnungen Gottes empfangen und aus Gottes Hand nehmen. Natürlich dürfen wir sehr dankbar sein, dass Gott uns auch irdisch immer wieder reichlich segnet und beschenkt. Aber ist das für dich die Hauptsache? Worüber freust du dich am meisten? Freust du dich am meisten, auch wenn es Schwankungen unterworfen ist, freust du dich am meisten darüber, dass der Herr Jesus dich liebt und dir deine Sünden vergeben hat und du ständig unter seiner Gnade leben darfst? Ganz egal, wie es ist. ständig unter seiner Gnade, ständig in der Gemeinschaft mit ihm und dem Vater im Himmel. Wir haben doch gerade gehört aus dem Epheserbrief Kapitel 1, was wir alles in Christus haben. Lest euch das bitte zu Hause noch einmal durch. Immer wieder heißt es, in ihm, in ihm, in ihm, in ihm. Was haben wir alles in ihm? Ist dir das das Kostbarste? Ist es wirklich so? Dann stehst du ganz gewiss in der ersten Liebe zum Herrn. Das ist der Test. Wenn dir aber alle anderen Dinge lieber sind, dann hast du Grund zur Buße, zur Umkehr, dem Herrn das zu bekennen. Er wartet ja längst darauf. Er liebt dich. So wie du bist, so darfst du kommen. Darfst ihm das alles sagen. Seht mal, ich habe euch erzählt von der Erweckungsbewegung in Ruanda. Im zweiten, im 20. Jahrhundert. In dem ersten Abschnitt des 20. Jahrhunderts brach dort in der Kirche eine Erweckung aus. Die Menschen wussten alles, sie wussten alles, aber plötzlich war das für sie Wirklichkeit, was sie gehört hatten. Das war Gegenwart für sie. Da war der Heilige Geist mächtig am Werk. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und das war eine schwere Zeit für die Gemeinde. Und dann hören wir einmal, dann merkt man, was ihnen das Wichtigste war, die Hauptsache war. Kann uns etwas trennen von der Liebe Christi? Fragte der Lehrer in Buhiga. Kann uns etwas trennen von der Liebe Christi, wenn der Lohn ausbleibt? Nein, antwortete seine Gemeinde. Wenn die Engländer uns verlassen? Nein. Wenn Hitler kommt und unsere Kirchen verbrennt? Nein. Warum? Weil der Geist Christi in unseren Herzen wohnt. Das war ihnen die Hauptsache. Und dann lesen wir immer wieder, wenn wir diese Zeugnisse hören, dann lesen wir immer wieder oder hören wir immer wieder, dass ihnen der Himmel so kostbar war. Sprachen dann von dem anderen Ufer, von der himmlischen Herrlichkeit. Und dann kam ja auch dann 1959, fing das an, der Bürgerkrieg in Ruanda. Wir haben das vielleicht noch in Erinnerung. Ja, eine Zeit, in der die zwei Stämme in Ruanda gegeneinander standen und es kam zu grauenhaften Massakern und was war für die Gemeinde Jesu? Gar keine leichte Zeit, im Gegenteil. Aber da wurde offenbar, was Einzelnen, zumindest Einzelnen in der Gemeinde Jesu die Hauptsache war. Der eine Bruder sagte, ihr könnt meine Hütte verbrennen. Sie ist aus Holz und ist aus Gras. Die könnt ihr verbrennen, aber was ihr nicht verbrennen könnt, ist meine Wohnung, die ich habe im Himmel. Tja, da merkt man, was ihnen die Hauptsache war. Ist Jesus dir die Hauptsache? Ist das, was du in ihm hast, dir die Hauptsache? Wir haben zuletzt bereits darauf hingewiesen, dass es einen Test dafür gibt, dass die Buße Davids wirklich echt war, statt den Amalekitern sofort hinterher zu jagen, um das Verlorene wieder zurückzugewinnen, fragt er nun erstmal den Herrn und sprach zu dem Priester Abiatar, dem Sohn Ahimelechs, bringe mir den Ephod her. Das war damals die Weise, um Gottes Willen zu erfragen. Und als Abiatar den Ephod zu David gebracht hatte, befragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Schar nachjagen und werde ich sie einholen? Er sprach, jage ihr nach, du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Das heißt also, David lässt sich hier nicht von seinen Wünschen und von seinem Verlangen leiten, und das wäre ja sehr verständlich gewesen, sondern er ist offen für beides. Er ist offen dafür, dass Gott sagt, ja, jage ihnen nach, und er ist auch offen dafür, dass Gott sagen würde, nein. Und bedenken wir, was ein solches Nein für David bedeutet hätte. Nicht nur den Verlust seiner Güter, sondern den Verlust seiner Frauen, seiner Kinder, und die anderen, seine Leute, waren ja auch betroffen von diesem großen Unglück. Stellen wir uns das einmal vor. Und doch ist David hier bereit zu sagen, soll ich oder soll ich nicht? Er ist völlig offen für das, was Gott von ihm erwartet, was Gott von ihm will. Völlig offen für die Entscheidung Gottes. Wer wahre Buße getan hat, der macht Gott keine Vorschriften mehr im Blick auf seine Führung. Herr, nur das nicht. Alles kannst du von mir erwarten, aber nur das nicht. Nun, wenn wir leidensscheu sind, dürfen wir dem Herrn das auch sagen und dürfen ihm sagen, Herr, das wäre für mich eine schreckliche Sache, wenn du das zulassen würdest in meinem Leben. Aber grundsätzlich heißt es, dein Wille geschehe, nicht meine. Ich will offen sein für deine Führung. Ich will dir keine Vorschriften machen, wie du mit mir vorzugehen hast, wie du mit mir zu handeln hast. In Christus Jesus sind wir dem Willen Gottes ausgeliefert, völlig ausgeliefert. Ganz egal, wie dieser Wille aussieht, ob er unseren Wünschen entspricht oder nicht. Unser Motto darf lauten, Herr, entscheide du für mich, sodass du dadurch verherrlicht wirst. Das ist die Hauptsache. Und das haben wir nur in Christus. Das haben wir nicht in uns selbst. Und das ist wunderbar, dass wir das so bekennen dürfen vor dem Herrn, dass wir von Natur aus gar nicht offen sind für das, was er eigentlich will. Wir möchten doch gerne von Hause aus selbst bestimmen. Das gilt übrigens nicht nur für schwerwiegende Entscheidungen, die wir zu treffen haben, dieses Offensein für den Willen Gottes, sondern das gilt für unseren gesamten Lebensweg. Also nicht nur für solche Sachen wie, wen soll ich heiraten, welchen Beruf soll ich ergreifen, soll ich mich operieren lassen oder nicht operieren lassen, das sind ja wichtige Dinge. Von großer Tragweite, sondern das gilt auch für kleinere Dinge in unserem Leben. Herr, soll ich oder soll ich nicht? Ist das dein Wille? Willst du dich darin verherrlichen? Wie denkst du darüber, Herr? Es interessiert mich nicht, wie ich darüber denke. Mich interessiert auch nicht in erster Linie, wie andere darüber denken, obwohl ich ihren Rat und ihre Meinung gerne höre. Hoffentlich ist es so bei mir und auch bei euch. Aber letztlich interessiert mich auch das nicht. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie denkst du darüber, Herr? Teile mir deinen Willen mit, offenbare deine Herrlichkeit in dieser Situation. Und weil wir das von Hause aus nicht haben, dürfen wir das zugeben und sagen, Herr Jesus Christus, du hast an meiner Stelle immer ein ganzes Jahr gehabt zum Willen des Vaters. Und nun ergreife ich dich im Glauben und in dir habe ich auch ein ganzes und volles Ja zum Willen des Vaters. In Christus Jesus. Ein Ja zu Gottes Entscheidung. In ihm darf ich Gott ganz und völlig ausgeliefert sein. Und da wirkt der Heilige Geist das auch praktisch. Ich denke an diesen bekannten, berühmten Evangelisten aus dem 19. Jahrhundert, Dwight L. Moody, der alles wollte, nur nicht eins, raus aus Chicago und in aller Welt das Evangelium verkündigen, das wollte er nicht. Fühlte sich in Chicago so wohl und hatte auch eine offene Tür für das Wort Gottes, dass er da nicht raus wollte. Und dann wirkte und arbeitete der Geist Gottes an seinem Herzen. Das ging über Monate, dass er sich dem Willen Gottes widersetzte. Er wusste genau, was Gott von ihm wollte, bis er sich dann endlich ergab in den Willen seines himmlischen Vaters. Und wie wunderbar hat Gott diesen Mann dann auch gebraucht in der Verkündigung des Wortes Gottes. Es mag auch dir so gehen. Gib zu, dass du einen Widerstand in deinem Herzen hast gegen den Willen Gottes. Gib es nur zu. Das Fleisch, so nennt Gott ja unsere natürliche Neigung ihm gegenüber, das Fleisch will sich dem Willen Gottes nicht unterwerfen. Das kann es auch nicht, sagt Paulus. Aber in Christus haben wir es, in ihm, in seiner Gnade. Also nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade. Und wenn das so ist, Und das ist wunderbar, wenn wir sagen dürfen, ja, Herr Jesus, in dir und durch dich bin ich dem Vater im Himmel ganz ausgeliefert. Mein ganzer Wille ist dir ausgeliefert, Vater im Himmel. Wenn das so ist, und wir eilen zum Schluss, dann dürfen wir auch mit der Führung Gottes ganz praktisch rechnen. Also wenn wir nicht von vornherein festgelegt sind, ja, das gibt es ja auch, das Beispiel haben wir im Alten Testament, als die Juden wissen wollten, sollen wir nach Ägypten fliehen oder sollen wir uns den Babyloniern ausliefern, da haben sie Jeremia damit beauftragt, Gott zu fragen. Frag du doch den Herrn mal, was sollen wir tun? Nach Ägypten oder überlaufen zu den Babyloniern? Und Jeremia tut das auch, er fragt Gott und bekommt dann eine klare Antwort. Nicht nach Ägypten. Geht hinaus, übergebt euch den Babyloniern, dann wird es euch gut gehen. Und als sie dann diese Antwort bekamen, da sagten sie, Gott hat nicht mit dir geredet. Ne? Das kann gar nicht sein. Was bedeutet das? Sie waren von vornherein festgelegt. Das, was sie da in Szene setzten, war nichts anderes als eine Farce, war Heuchelei. Nichts anderes. Sie wollten gar nicht wirklich wissen, was Gott von ihnen erwartete. Das wollten sie gar nicht wirklich. Also, sofern das unters Kreuz gebracht ist und wir uns dafür rechnen, dass wir davon erlöst sind, von dieser Heuchelei, dass wir gar nicht wissen wollen, sondern vielmehr unseren Neigungen und Wünschen Raum geben wollen. Wenn das der Fall ist, dann können wir damit rechnen, dass Gott uns an die Hand nimmt und uns führt nach seinem heiligen Willen, zur Verherrlichung seines Namens. Und in der Zeit, als David in Ziklag war, da gab es für ihn, das wissen wir, nur einen, der Regie führte, das war er selbst. Er dachte bei sich selbst, er handelte aus seinem eigenen Denken und Gutdünken heraus. Aber Gott lenkte auch damals seine Schritte. In seiner souveränen Art, nach seinem Willen, er hielt seine Hand über die Familien, sodass niemand getötet wurde. Und er kehrte rechtzeitig nach Ziklag zurück, um dann den Amalekitern auch nachjagen zu können und um alles wiederzugewinnen. Mir ist das mal aufgefallen, dass es hier in 1. Samuel Kapitel 29 heißt, ihr könnt euch daran erinnern, dass Achish mit den Philistern vor einem entscheidenden Kampf gegen Israel stand, gegen die Israeliten. Und dass er gerne den David bei sich gehabt hätte, zu seiner persönlichen Sicherheit. Und dass die Fürsten der Philister aber etwas dagegen hatten, dass sie sagten, den nehmen wir nicht mit, schick den wieder nach Hause. Eine Gnade Gottes, ja? Dieses Nein. David sagte nämlich zu Achish, ich würde gerne mit dir ziehen. Gott sagt Nein dazu. Das bedeutete die Rettung für seine Familie, für sein Hab und Gut und das seiner Leute. Gott griff also ein. Und jetzt ist interessant zu lesen in Kapitel 29 am Ende, wie eilig es der Achish gehabt hat. Sein Kampf stand bevor gegen Israel, das ist klar. Aber wir sehen, wie Gott das alles gebraucht hier. Da sagt er zu David, so mach dich nun früh am Morgen auf mit den Knechten deines Herrn, die mit dir gekommen sind. Macht euch früh am Morgen und zieht weg, sobald es Tag ist. Früh am Morgen, zweimal heißt es früh am Morgen. Und in dem nächsten Vers, da machten sich David und seine Männer früh am Morgen auf, um wegzuziehen und ins Philisterland zurückzukehren. Die Philister aber zogen hinauf nach Jezreel. Gott hielt seine Hand darüber, Gottes Hand war da im Spiel, früh am Morgen. Also so, dass er noch rechtzeitig zurückkam nach Ziklag, um dann alles wiederzugewinnen. Also wie Gott hier Regie führt in dieser Zeit, das ist ganz, ganz wunderbar und erst recht in der Zeit, nachdem David Buße getan hatte. Gott ist immer derjenige, der die Kontrolle hat. Auch wenn scheinbar Menschen Regie führen und erst recht da, wo seine Kinder sagen, Herr, nimm mich an deine Hand und führe mich nach deinem Willen. Und nachdem Gott grünes Licht gegeben hatte, trifft David auf seiner Verfolgungsjagd auf einen jungen Ägypter, Knecht eines Amalekiters, der ihn krank zurückgelassen hatte, und dieser Ägypter wies David und seinen Leuten nun den Weg zum Lager der Amalekiter. Zufall? War das ein Zufall? Und sie fanden einen Ägypter auf dem Felde. Es ist erstaunlich, dass der Heilige Geist dieses Ereignis überhaupt und so ausführlich durch den Geschichtsschreiber erzählt. Ging es ihm etwa darum, hier deutlich zu machen, wie kaltherzig wir Menschen miteinander umgehen können? Wenn es kritisch wird, lässt man gerne andere fallen wie eine heiße Kartoffel. Wie dieser Amalekiter diesen ägyptischen Knecht einfach krank zurückließ. Das war ihm völlig egal, wie es seinem Knecht ergehen würde. Er war ein Mann des Todes, hatte ja auch schon 3 Tage lang nichts gegessen und nichts getrunken, als David ihn dann fand. Geht es dem Heiligen Geist darum, das deutlich zu machen? Sicherlich, das kann man auch diesem Geschehen entnehmen. Aber in der Hauptsache geht es doch hier darum, durch Gottes Vorsehung trifft David hier auf diesen ägyptischen Knecht. Gott hat hier seine Hand wieder im Spiel. Gott führt, Gott lenkt, Gott leitet. Es gibt keine Zufälle, sondern alles läuft nach Gottes Plan. Alle meine Tage sind in dein Buch geschrieben, ehe ich überhaupt da war. Wunderbar, ja. Es geht eben nicht nach der Weise Glück gehabt und Gott gebraucht eben hier auch die Hartherzigkeit dieses Amalekiters, um seinen Plan im Leben Davids und seiner Leute durchzusetzen. Auch das böse Verhalten anderer muss also mit dazu beitragen, dass Gott mit uns zum Ziel kommt. Wir denken an die Josefsgeschichte, wir denken an David, der von einem Mann namens Shimei schändlich beschimpft wurde, mit Steinen, mit Lehm beworfen wurde und dann sagt er zu den Söhnen der Zeruja, die diesen Mann töten wollten, lasst ihn doch, lasst ihn fluchen. Gott hat es ihn geheißen, fluche David. Gott hat es ihn geheißen. Wer weiß, ob der Herr nicht in Gutes verwandeln wird, das Böse, das dieser Mann mir antut. Lass ihn fluchen. Einer jeglichen Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es nicht gelingen. Das ist Gottes wunderbare Zusage an dich und an mich. Gott verwandelt alles in einen Segen für uns, wenn wir bereit sind, uns unter seine gewaltige Hand zu beugen und zu demütigen. Alles. Da möchte man beinahe sagen, lass ihn noch mehr fluchen, ne? Dann ist der Segen noch größer. Das wäre sicherlich ein verkehrter Schluss daraus, aber es ist eine Tatsache. Ja. Gott verwandelt alles Böse in einen Segen für seine Auserwählten und dann wiederum für andere, denen sie zum Segen werden sollen. Lasst uns also vom Heiligen Geist gewirkte Buße tun, wenn wir eigene Wege gegangen sind, bei denen wir nicht nach Gottes Willen gefragt haben und gehandelt haben. Das ist das eine. Lasst uns offen sein für Gottes Willen und Führungen in Christus Jesus. Offen sein, egal wie sie aussehen. Und lasst uns damit rechnen, dass Gott in seiner Vorsehung uns in vorbereitete Verhältnisse führt. So wie er Adam in den Garten Eden setzte, vorbereitete Verhältnisse. So führt Gott einen David in vorbereitete Verhältnisse, so führt er auch dich und mich in vorbereitete Verhältnisse. Lasst uns damit im Glauben rechnen. Und dass es uns dann durch Gottes Gnade zu seiner Verherrlichung gelingen wird, das sehen wir in dem folgenden Geschehen und damit wollen wir uns dann, so Gott will, in 14 Tagen befassen. Amen.